Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ein Freund von mir sitzt hin und wieder in Auswahljurys für Jazzfestivals. Da kommen natürlich zahllose Einsendungen, Bewerbungen von Ensembles, die irgendwo auftreten wollen. Und letztes Jahr war er leicht fassungslos, als er sich für ein großes deutsches Festival durch 100 Klaviertrios hören musste, die sich für einen Auftritt bewarben. 100. Es sind wirklich viele Klaviertrios da draußen. Auch ziemlich viel richtig Gute, darunter das Benny Lackner Trio, das es tatsächlich schafft, einen eigenen Weg zu gehen, einen eigenen Sound zu kreieren. Drake heißt das neue Album der Band und wir hören da gleich mal rein. Und nach diesem Stück ist dann der Bandleader hier zu hören bei uns in der Tonart. Aus dem Album Drake jetzt aber erstmal ein Ausschnitt aus Rise to the Occasion. Benny Lackner Trio mit Rise to the Occasion aus dem neuen Album Drake und der Bandleader Benny Lackner ist jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, es gibt wahnsinnig viele Klaviertrios. Was macht diese Besetzung für Sie eigentlich so attraktiv?
Das ist, glaube ich, die Mischung von, dass ich sozusagen für die Melodie zuständig bin und dass der Rhythmus von der Rhythmusgruppe geklärt ist und ich darüber schweben kann. Es ist auf jeden Fall einfacher als Solo-Klavier, würde ich mal sagen. Also wenn man sich dann zusammengefunden hat und sich auf alle Einzelheiten abgestimmt hat, ist es einfacher.
Und man kann mehr spielen, als wenn man vielleicht in einem Quintett unterwegs ist, denke ich mal. Dann.
Genau, weniger warten.
Man muss sich aber auch absetzen können, man muss einen eigenen Sound haben. Auffällig ist ja in den letzten Jahren, dass es viele Ensembles, also Trios gibt, die hin zum Song gehen, also die Stücke auf ihrem Album zum Beispiel sind auch sehr oder relativ kurz, das bewegt sich fast schon im Pop-Format in der Nähe davon. Wie schwierig ist es da, einen eigenen Klang zu finden? Sie haben ja, sind seit Jahren unterwegs und es gab ja wohl mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt sind wir da.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir live uns mehr Zeit lassen mit jedem Stück und der Aufbau fast noch energievoller ist. Aber im Studio wollen wir das irgendwie alles komprimierter halten. Hat irgendwie auch was mit der Aufmerksamkeitsspanne heutzutage zu tun. Da passen wir vielleicht ein bisschen an. Ich würde demnächst auch mal ein Live-Album machen, weil der Sound ist schon sehr anders von dem Trio live. Aber also ich würde sagen, dass im Studio die beiden anderen ihren Input natürlich auch dazugeben. Und dann wird eigentlich immer nur das Take ausgewählt, wo wir alle drei sagen, das ist es. Und das führt halt dazu, dass alles produziert ist.
Ich finde das ja als Konsument sehr angenehm, dass die heutigen Alben häufig dann tatsächlich die Spieldauer in ungefähr einer klassischen Langspielplatte haben, so um die 45 Minuten.
Ja.
Das ist dann oft auch genug. Ich möchte nochmal auf Elektronik kommen. Die spielt hier auf ihrem Album auch ein bisschen eine Rolle. Auch Field Recordings, das haben wir gerade bei Rise to the Occasion gehört. Das ist inzwischen fast schon Standard, dass es nicht mehr so ein puritanisches Trio ist. Viele Pianisten haben ein Device irgendwie noch so in der Nähe, um Sachen zu machen. Das E-Piano ist längst auch etabliert neben dem Flügel. Wie wichtig ist das für Sie?
Also wenn ich Solo-Klavierkonzerte gebe, finde ich es eine schöne Herausforderung, einfach wirklich nur akustisch zu spielen inzwischen. Und wenn wir mit Jérôme Regard spielen, dann hat der so viele Effekte schon am Start, dass ich eigentlich relativ wenig mache. Heute Abend spielen wir mit Paul Kleber im A-Train und der spielt dann Kontrabass. Und da werde ich dann Chaos Pad und ein paar Delay-Pedals am Wurlitzer haben, um so ein bisschen Ambience im Hintergrund laufen zu lassen. Also ich finde das eine schöne Klangfarbe. Mhm.
Als Sie 13 Jahre alt waren, sind Sie mit Ihren Eltern in die USA gezogen und haben da dann gelebt. Später als Musiker sind Sie sehr viel gependelt zwischen den Welten. Und Sie sagten irgendwo, das war auch, wir waren irgendwie entwurzelt, also nie wirklich so richtig zu Hause, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Im Info zu der Platte konnte ich lesen, dass Sie dann beim X-Jazz Festival 2016 in Berlin bei einem Konzert das Gefühl hatten, jetzt Ihren Sound gefunden zu haben. Was ist damals passiert?
Ich glaube, das hängt viel mit dem Leben zusammen. Also ich habe mich hier wieder zu Hause gefühlt, weil ich Familie gegründet hatte und zwei Kinder und meine Frau wohnt hier und ich habe mich hier geerdet gefühlt und endgültig so ein bisschen abgenabelt von Amerika und hatte ja mein erstes Trio mit zwei Amerikanern in New York vor 12 Jahren und habe dann irgendwann entschlossen, dieses Hin und Her macht mich verrückt. Ich brauche eine Basis, von der aus ich agieren kann. Ja. Und bei diesem Konzert waren wir alle so entspannt drauf und es hat irgendwie alles so Klick gemacht, dass wir seitdem diesen Sound fahren. Also ein bisschen weniger Noten und ein bisschen mehr Ruhe ist irgendwie drin. Mhm. Ja.
Also es hat offensichtlich musikalisch dann auch was geändert. Ich meine, Sie leben ja jetzt nun in Berlin und sagen, auch das habe ich gelesen, Sie würden die Stadt für keinen anderen Ort der Welt tauschen wollen.
Ja.
Sie haben gesagt, Familie natürlich, das ist wichtig, eben auch einen Ort zu haben. Aber Berlin ist natürlich eine der, wie ich finde, und nicht nur ich, auch viele andere, eine der wichtigsten Jazzstädte der Welt inzwischen. Also
inzwischen
die Spieler sind hier, viele sind da. Es ist eine äußerst lebendige Szene, die sehr nach vorne schaut, also wo Traditionen, die guten alten Traditionen, nicht vielleicht so die ganz große Rolle spielen. Wie erleben Sie das? Und ist das vielleicht auch wichtig für Sie?
Ja, ich bin ja aus Berlin, ne? Ich bin ursprünglich hier aufgewachsen und war auch in den 90ern hin und wieder hier. Und es hat sich unglaublich verändert. Und es nimmt sich überhaupt keinen Unterschied mehr zu New York zum Beispiel. Das Schöne an Berlin für mich ist, dass man sich aber auch rausziehen kann aus der Szene. Man kann komplett sein eigenes Ding machen und auch in Ruhe arbeiten. Und man kann aber auch jeden Abend ausgehen und man hat unendlich viele Möglichkeiten auf Konzerte und Sessions. Und in manchen Städten, wo ich gelebt habe in Amerika, gibt es nur das eine oder andere. Entweder super intensiv oder total in der Natur. Also ich finde die Balance hier super. Ja.
Dann möchte ich noch wissen, wieso heißt die Platte Drake? Das ist ja ein berühmter kanadischer Rapper, der Milliarden von Streams hat und so weiter. Hat das irgendwie eine Bewandtnis?
Ja, die Frage kam jetzt relativ oft. Nee, das hat, eigentlich ist es eine Hommage an Nick Drake, der Sänger. Und ein, zwei Stücke wurden von seinen Harmonien inspiriert. Und dann hat sich aber der Ausdruck Drake-Drache irgendwie an so ein undefinierbares Grundgefühl etabliert, was ich dann irgendwie beim Mix und beim Mastering der Platte gehört habe. Irgendwie hat es dann gepasst. Fabelwesen, so in die Richtung.
Also Drake vom Benny Lackner Trio, das heute Abend diese Platte feiert im Berliner Club A-Train. Stehen da noch weitere Shows an demnächst oder erstmal wieder am Ort sein angesagt?
Erstmal hier, wir waren gerade in Schloss Elmau und jetzt buchen wir gerade den Herbst.
Also dann Ohren auf, wir werden natürlich darauf hinweisen, wenn dieses Trio unterwegs ist. Und Sie werden uns jetzt noch ein Stück spielen. Was spielen Sie für uns?
Wir spielen ein Stück, das heißt Piano House. Heute ist Mathieu Chazarenc aus Paris gerade da und wir haben allerdings nur eine Snare Drum mit im Studio und ein Höfner Bass spielt Paul Kleber. Und wir wollten einfach mal kurz live als Trio hier präsent sein.
Das werden wir jetzt hören. Vielen Dank, Benny Lackner. Thank you.
Musik.